Willkommen zu Wind Talks, dem energiepolitischen Podcast des BWE. Alle zwei Wochen unterhalten wir uns hier über die energiepolitische Lage und wie der Bundesverband Windenergie sie einordnet. Mein Name ist Nicola Bilo. Mit mir im Studio ist die Präsidentin des BWE, Bärbel Heidebruck. Hallo Bärbel.
Hallo Nicola.
Bärbel, während wir diesen Podcast aufnehmen, gibt es eine Debatte, die die Feuilletons und Nachrichten bestimmt, und das ist die über die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Das betrifft uns jetzt als Windenergie erstmal nicht.
Naja, als Windenergie vielleicht nicht. Mich persönlich natürlich schon. Ich habe vier Söhne und von daher führen wir diese Diskussionen eigentlich ständig zu Hause.
Zu Hause am Küchentisch, aber eine Diskussion, die ihr vielleicht nicht am Küchentisch führt, ist, wie die Windenergie und die Bundeswehr zusammenhängen. Und darüber möchten wir heute sprechen. Und vielleicht kannst du einmal mir das einordnen. Worum geht es? Wo treffen sich Bundeswehr und Windenergie überhaupt?
Bundeswehr und Windenergie treffen sich natürlich einfach auf der freien Fläche. Bundeswehr und Windenergie sind beides Einrichtungen, die man in der Regel nicht sehr nah an der Wohnbebauung haben will. Und von daher konzentrieren sie sich in der freien Fläche. Und von daher haben sie einfach am Anfang erstmal einen Raumkonflikt.
Einen Raumkonflikt. Und du hast aber in einer der ersten Folgen unseres Podcastes schon gesagt, eigentlich könnten sie sich auch ergänzen. Also vielleicht sind sie sogar auch eine Chance füreinander.
Genau, sie können eine Chance füreinander sein, weil ja beispielsweise Windenergieanlagen über die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung auch eben Flugobjekte erfassen. Also da gibt es durchaus Synergien. Aber erstmal ist eben so dieser Diskussionspunkt, ich möchte es gar nicht Konfliktpunkt nennen, wie behindern Windenergieanlagen eventuell die Funktionsfähigkeit militärischer Einrichtungen? Und natürlich steht dahinter immer so die Debatte, was ist eigentlich wichtiger, militärische Belange, Verteidigungsfähigkeit oder Klimaschutz? Und ich glaube, da kann man keine Entscheidung treffen, dass man sagt, das eine ist wichtiger und das andere ist nicht so wichtig, sondern das sind beides für uns in Deutschland oder auch in Europa, sind einfach total wichtige Faktoren. Und deswegen wäre mein Ansatz, lass uns mal schauen, wie wir das so gut wie möglich zusammenkriegen.
Man kann das auf einer generellen Ebene nicht beantworten, aber im Einzelfall muss man es wahrscheinlich beantworten, weil man an der einen oder anderen Stelle entscheiden muss, wird die Windenergieanlage genehmigt oder nicht. Wie ist da der Stand der Diskussion?
Also es gibt im Moment einen Gesetzentwurf, der von der Bundeswehr eingebracht worden ist, im Bedarfsbeschaffungsbeschleunigungsgesetz der Bundeswehr. Das klingt erstmal so, was hat das mit Windenergie zu tun? Klingt auch sperrig. Aber da drin ist geregelt, dass im Radius von 50 Kilometern um jegliche militärische Einrichtung die Bundeswehr grundsätzlich erstmal ein Mitspracherecht darüber hat, ob da Windenergieanlagen gebaut werden dürfen oder nicht.
Und 50 Kilometer um militärische Einrichtung ist erstmal eine erhebliche Fläche. Es gibt ja die ein oder andere militärische Einrichtung in Deutschland, nicht wahr?
50 Kilometer um militärische Einrichtungen betrifft einen erheblichen Teil der Fläche der Bundesrepublik Deutschland. Und von daher, wenn die Bundeswehr nicht nur sagen würde, da wollen wir gefragt werden und mitsprechen, sondern sagen würde, 50 Kilometer um jegliche militärische Einrichtung, und das ist jetzt egal, ist das ein Flugplatz, ist das eine Hubschrauberstrecke, ist das ein Radar. Wenn wir sagen würden, 50 Kilometer um all diese Einrichtungen, dann hätten wir einen erheblichen Flächenkonflikt mit der Windenergie und es würde kaum Fläche für die Windenergie übrig bleiben.
Das klingt nach einem erheblichen Eingriff und umso mehr ist natürlich wichtig, dass es einen guten Austausch mit der Bundeswehr gibt. Wie stehen wir da gerade?
Genau, du hast es angesprochen, der Austausch ist da das Wichtigste. Wir hatten da in der Vergangenheit große Schwierigkeiten. Also es gab immer wieder aus unserer Branche, gab es immer wieder die Aussage, die Bundeswehr kommuniziert nicht mit uns, sie bringen sich sehr spät in Verfahren ein. Wir wissen bei Ablehnungen nicht, warum. Wir haben das Gefühl, wir sind da jetzt auf einem besseren Weg. Wir haben ein Gespräch geführt, Wolfram und ich waren im...
Das ist Wolfram Axthelm, der Geschäftsführer des Bundesverbandes.
Genau, Wolfram Axthelm und ich waren im letzten Jahr in Köln beim Luftfahrtbundesamt, haben da uns auch mit wirklich hochrangigen Vertretern der Bundeswehr ausgetauscht. Das war wirklich interessant, weil man auch mal auf die andere Seite geschaut hat, so was ist eigentlich deren Problem? Und wir haben uns dann darauf geeinigt, wir müssen eigentlich wirklich genauer definieren, wo sind eigentlich eure Schmerzpunkte mit uns? Wo habt ihr das Gefühl, dass eine Windenergieanlage euch behindert? Wie können wir das vielleicht mit technischen Lösungen schaffen? Und wo sind wirklich auch Punkte, wo ihr sagt, nee, da können wir eben keine Windenergieanlagen haben? Also man muss einfach das Gegenüber verstehen, um dann gemeinsam zu Lösungen zu kommen.
Bevor wir auf die technischen Lösungen vielleicht noch ein bisschen eingehen, was sind denn die Schmerzpunkte? Du hast gerade generell oder übergreifend gesagt, okay, wir haben natürlich eine Standortthematik, weil alles erstmal auf der freien Fläche stattfindet. Und dann hast du kurz angeschnitten BNK, das heißt, da geht es um Flug. Also vielleicht nochmal so in Stichworten, was sind die Schmerzpunkte der Bundeswehr mit den Windenergieanlagen?
Einmal geht es um Hubschrauber-Tiefflugstrecken. Da ist auch so die Thematik, die sind in der Regel nicht bekannt, was natürlich auch richtig ist, weil es eben unter den militärischen Sicherheitsaspekten nicht bekannt sein darf. Deswegen können sie in der Raumplanung auch nur schwer berücksichtigt werden. Also da haben wir einen Punkt.
Okay, das leuchtet ein, ja.
Dann haben wir einen Punkt bei Start- und Landebahnen von Militärflugzeugen.
Die sind in der Regel ja bekannt. Also
die sind bekannt und da haben wir häufig ein Problem, dass im Umfeld von diesen Start- und Landebahnen wir häufig dann Höhenbeschränkungen für Windenergieanlagen haben. Da ist auch die Frage, können wir da vielleicht auch technische Lösungen finden? Und der dritte Punkt sind militärische Radare, wo unter Umständen Windenergieanlagen einfach die Sicht des Radars beeinflussen können, sodass da praktisch blinde Flecken entstehen durch die Windenergieanlage.
Also wir haben Hubschrauber-Tiefflugstrecken, wir haben Start- und Landeverhalten von militärischen Flugzeugen und wir haben die Radare. Das sind sozusagen die technischen Bereiche, in denen man jetzt nach technischen Lösungen schauen kann. Aber bevor man bei diesen technischen Lösungen ist, muss man ja erstmal Gesprächsformate haben. Was gibt es da? Also du hast gesagt, es gab ein Gespräch. Ich weiß, bei den gerade zurückliegenden Spreewindtagen gab es ja auch ein Gespräch mit einem Vertreter der Bundeswehr. Also es gibt Einzelgespräche, aber gibt es auch einen institutionalisierten Austausch?
Es gibt tatsächlich so einen Arbeitskreis, wo man eben sich gemeinsam austauscht, die Branche mit der Bundeswehr. Und das soll jetzt auch stärker intensiviert werden. Ab Januar soll es da ein Format geben, wo es eben auch Unterarbeitsgruppen zu unterschiedlichen Fachthemen gibt. Also da fangen die Gespräche an. Und die Bundeswehr hat auch durchaus schon reagiert. Also die unverbindlichen Voranfragen, die werden jetzt, die man eben stellen kann an die Bundeswehr. Wir planen hier einen Windpark, sprechen militärische Belange dagegen. Die werden jetzt in der Regel deutlich schneller beantwortet. Das ist gut.
Schneller heißt dann auch positiv für uns automatisch.
Nee, da wollte ich jetzt gerade einhaken. Das ist ähnlich wie bei der Autobahn GmbH, dass es eben schneller eine Ablehnung gibt. Das ist nicht immer so, aber es ist so, man hat ganz schnell eine Ablehnung und dann kommt so ein Punkt, wenn man dann nachfragt, warum und wie könnten wir diese Ablehnung vielleicht heilen, wie könnten wir eine Alternative schaffen, dann haben wir keinen konkreten Ansprechpartner
bei der Bundeswehr. Das heißt, man erfährt gar nicht, okay, es liegt daran, dass die Anlagen vielleicht ein bisschen zu hoch sind wegen der Start- und Landebahn oder es liegt an einer Hubschrauber-Tiefflugstrecke oder es liegt an einer technisch lösbaren Geschichte, die mit Radar zusammenhängt.
In der Regel nicht und man hat halt auch keinen Ansprechpartner, der einem beantworten könnte, wenn ich die Anlage jetzt um 50 Meter verschiebe, wäre das Problem behoben. Also von daher, da fehlt einfach so jemand, der einem konkret bei dem Projekt weiterhelfen könnte. Also zusammenfassend, das Problem ist besser geworden. Wir kriegen schneller eine Antwort, aber wir haben auch noch eine Menge Luft nach oben, dass man eben konkrete Ansprechpartner hat, um Probleme dann auch zu lösen.
Okay, das heißt, wir haben einen Austausch zwischen Verband und Bundeswehr, der dann mutmaßlich ab Januar nochmal intensiviert wird. Und wir haben den Bedarf nach Ansprechpartnern in den Projekten konkret vor Ort. Wenn es dann diesen Austausch gibt zwischen Verband und Bundeswehr, dann lass uns doch nochmal technisch drüber sprechen. Was könnte denn überhaupt ein Reden darüber, dass ja jetzt erstmal nichts an der Hubschrauber-Tiefflugstrecke oder einem Radar ändert, was könnte denn so ein Format überhaupt bringen? Was gibt es für Lösungen? Was liegt da sozusagen auf dem Tisch?
Also es gibt durchaus technische Lösungen. Einmal haben wir ja gesagt, so bei Start und Landung behindern die Windenergieanlagen. Da könnte man das Problem zumindest in Teilen lösen, indem man der Bundeswehr einen Fernzugriff auf die Anlagen gewährt, dass man sagt, die Anlagen werden dann zu bestimmten Tages- oder Nachtzeiten werden eben kurz abgeschaltet, um dann die Ansteuerung nicht zu behindern, können dann wieder angeschaltet werden. Das wäre einfach eine technische Lösung, wo ich sage, bevor ich die Anlage da gar nicht bauen kann, habe ich da eine kurzzeitige Abschaltung, die auch wirtschaftlich absolut vertretbar ist. Das könnte ein Teil der technischen Lösung sein.
Das betrifft die Start- und Landebahn. Für die Hubschrauber-Tiefflugstrecken ist es wahrscheinlich schwierig, überhaupt irgendwelche Lösungen zu finden. Aber was ich mir theoretisch relativ einfach vorstelle, ohne technischen Sachverstand dazu haben, aber sozusagen laienhaft mir einfach vorstelle, ist für diese Radarthematiken. Da gibt es auch Lösungen, nicht wahr?
Da gibt es so eine Lösung, ein sogenanntes Repeater-Modell, das praktisch dieses Radarsignal einfach von der Windenergieanlage ganz einfach gesagt weitergeleitet wird.
Also so wie ein WLAN-Repeater zu Hause.
Genau, dass man da Lösungen findet. Also da merken wir schon, es gibt für einzelne Problemfelder gibt es durchaus Lösungen. Und wir wissen das ja auch aus dem zivilen Bereich bei den Drehfunkfeuern. Da haben wir ja allein durch eine veränderte Berechnungsmethode erreicht, dass die Abstände um Drehfunkfeuer deutlich geringer geworden sind. Da haben wir im militärischen Bereich, im Radarbereich auch noch Luft, dass wir einfach durch andere Berechnungsmethoden einfach die Abstände auch geringer halten können.
Wir machen ja hier keinen Erklärpodcast, aber ich würde gern dich bitten darum, zwei Stichworte, die jetzt in den Kontext gefallen sind und die, glaube ich, zentral sind, einmal zu erklären, und zwar Drehfunkfeuer und bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung. Nur mal so ganz grob, worum geht's da überhaupt?
Drehfunkfeuer sind einfach auch Radare, die eben die Radarerfassung machen. Und da hat man vor einigen Jahren in der zivilen Luftfahrt die Berechnungsmethode für die Abstände rund um diese Drehfunkfeuer geändert. Das ist das eine. Und bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung, das ist ja, dass unsere Windenergieanlagen jetzt eigentlich grundsätzlich nachts dunkel sind und sich nur dann befeuert sind, also leuchten, rot blinken, wenn sich ein Flugzeug nähert. Das ist einmal, da gibt es zwei verschiedene Lösungen. Einmal durch einen Transponder, der eben so ein Flugzeug hat, dass, wenn das Flugzeug sich nähert, dass sich dann die Anlage anschaltet. Oder es gibt auch eine Aktivradarlösung, dass eben die Anlage aktiv das Flugzeug erkennt und dann die Befeuerung ansteuert. Da muss man genau gucken, welche Möglichkeiten da für die Bundeswehr eben auch Lösungen bieten könnten, um die Situation zu verbessern.
Wir reden jetzt über Radare und Drehfunkfeuer und Sachen, die gestört werden durch Windenergieanlagen. Für mich klingt es so ein bisschen so, als wenn das auch Technik wäre, die vielleicht schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Täuscht der Eindruck oder gibt es da vielleicht auch Modernisierungslösungen?
Es gibt natürlich, wie in jedem technischen Bereich, gibt es immer Modernisierungsmöglichkeiten. Das ist zum Beispiel einmal, dass die deutsche Flugsicherung auf satellitengestützte Navigation umstellen kann. Das ist im Moment gerade so im Prozess, also da passiert einiges. Und wenn die Bundeswehr auf 3D-gestützte Radare umstellt, die sind weniger störanfällig, da können wir eine Verbesserung erreichen. Und auch, das finde ich jetzt ganz spannend, haben wir es tatsächlich geschafft, dass durch diese Technik, die wir für die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung entwickelt haben, durch diese radargestützte Technik, da haben wir in der Ukraine beispielsweise, hat die Ukraine die zum Teil genutzt, für die eigene Flugabwehr hat sie unsere Radartechnik da genutzt. Also von daher, da müsste man auch gucken, wie kann vielleicht Technik, die wir eh in unseren Windenergieanlagen verbauen, wie kann die vielleicht Technik der Bundeswehr einfach unterstützen? Ich glaube, da gibt es gute Möglichkeiten zur Zusammenarbeit.
Und auch sofern diese Zusammenarbeit steht, einfach auch der Wissensaustausch, die Erfahrung, die Daten, die man sammelt. Du hast das ja an anderer Stelle auch erwähnt im Bereich der Offshore-Windanlagen, dass da ja auch einfach viele Daten gesammelt werden, wo man natürlich auch, wenn man an einem Strang zieht, gute Lösungen finden kann, die dann eben nicht gegeneinander stehen, sondern sich gegenseitig befruchten können.
Genau, ich glaube, das Wichtigste ist eben diese Gesprächsbereitschaft, dass man sich nicht darüber streitet, wer ist wichtiger, Landesverteidigung oder Klimaschutz. Ich glaube, das ist eine Frage, die kann kein Mensch beantworten.
Klimaschutz und Energieversorgung, nicht wahr?
Natürlich, Klimaschutz und Energieversorgung. Das ist eine Frage, die kann keiner wirklich beantworten. Wir müssen uns zusammensetzen an einem Tisch, müssen gucken, wo haben wir Konfliktpunkte, wo gibt es vielleicht technische Lösungen für diese Konfliktpunkte. Und dann, was auch noch ganz wichtig ist, wie kann man diesen ganzen administrativen Ablauf, wie kann man das verbessern? Häufig ist es ja so, dass Projektierer beklagen, dass sie eben eine Ablehnung von der Bundeswehr oder auch eine Einschränkung der Bundeswehr erst sehr spät im Verfahren erfahren. Und da muss man sagen, da hat die Bundeswehr einen Teil der Hausaufgaben gemacht. Sie haben ihre Hubschrauber-Tiefflugstrecken, die Unterlagen darüber haben sie durchaus an die Landesbehörden gegeben, an die Raumordnung. Die sind nicht immer berücksichtigt worden. Also da muss man eben gucken, da hat die Bundeswehr eigentlich die Hausaufgaben gemacht und es dürften eigentlich keine Flächen mehr als Vorranggebiete ausgewiesen werden, die durch Hubschrauber-Tiefflugstrecken irgendwie beeinträchtigt sind. Also da müssen wir einfach die Raumplanung schon so machen, dass der Konflikt gar nicht erst entsteht. Und dann muss es natürlich sein, dass die Bundeswehr möglichst schnell, möglichst früh im Verfahren Bedenken anmeldet. Da haben wir im Moment in der Praxis noch Probleme, dass wir eben erst sehr spät erfahren, wenn wir schon sehr viel Geld für die Projektierung ausgegeben haben, sehr viel Zeit, dass wir dann erst erfahren, dass die Bundeswehr Bedenken hat.
Was heißt denn in so einem Fall jetzt spät? Also wann kommt dann so ein Bedenken der Bundeswehr?
Häufig leider erst im BIMSCH-Verfahren, also wenn man schon wirklich als Projektierer eine Menge Vorarbeit geleistet hat, wenn man dann erst erfährt, nee, ach übrigens, hier geht es gar nicht, weil die Bundeswehr Bedenken hat, dann ist das natürlich wirklich einfach verschenkte Arbeitskraft, verschenktes Geld. Also da wünschen wir uns einfach, dass wir da einfach zu früheren Kommunikationspunkten kommen.
Es ist ja eigentlich total naheliegend, schon sehr frühzeitig zu wissen, ob da Bundeswehr Belange hat oder nicht. Könnte man sowas nicht einfach in der Vorabfrage klären?
Tatsächlich ja, und die Bundeswehr hat da auch so ein Instrument, das heißt die unverbindliche Vorabfrage, das heißt man kann so eine Auskunft erfragen vorab, die ist dann nicht verbindlich, aber in der Regel…
Man hat schon mal eine Richtung, und ist wenn es, die negativ ausfällt, dann weiß man schon mal, das lohnt sich vielleicht nicht zu
orientieren. Genau, aber da haben wir jetzt diese Krux, dass diese Vorabfragen, die ja auch ruhig zahlenmäßig relativ viele sind, werden an der gleichen Stelle bearbeitet, wo die Abfragen im BIMSCH-Verfahren bearbeitet werden. Und im BIMSCH-Verfahren hat die Bundeswehr eine ganz klare Frist, in der sie beantworten muss, bei diesen Vorabfragen nicht. Das heißt also, dass die eigentlich sinnvollen Vorabfragen dann unter Umständen länger liegen bleiben und die Arbeit zum Teil auch doppelt gemacht werden muss, weil die BIMSCH-Anfragen natürlich vorrangig behandelt werden, um die Fristen nicht zu reißen. Da könnte man gucken, wie wir da vielleicht eine verwaltungsmäßige Vereinfachung hinkriegen können, dass wir da einfach schneller werden.
Dann nehme ich so ein bisschen mit, es liegen gute Lösungsansätze auf dem Tisch, es liegen auch Gesprächsmöglichkeiten und Angebote auf dem Tisch, es liegen vielleicht sogar Ideen für sowas wie einen Arbeitskreis auf dem Tisch. Es liegt eigentlich sehr viel da. Es geht jetzt darum, dass man tatsächlich in den regelmäßigen Austausch kommt und es auch umsetzt.
Genau, mit diesem Arbeitskreis, das sind nicht nur Ideen. Also da gibt es ein konkretes Startdatum, der soll konkret im Januar starten. Es gibt auch konkrete Pläne, welche Unterarbeitsgruppen es da geben soll. Ich glaube, das ist ein wirklich sehr, sehr guter Ansatz. Da kann viel Gutes bei rauskommen. Das ist wichtig, dass wir den jetzt wirklich auch konstruktiv begleiten.
Also ist das Thema jetzt quasi eigentlich erledigt? Wir brauchen ja nächstes Jahr nicht mehr weiter drüber reden.
Naja, ich würde eher sagen, das Problem ist identifiziert. Wir haben gemeinsam festgestellt, wir haben da offensichtlich ein gemeinsames Thema. Wir haben für Teilbereiche des Problems technische Lösungen. Wir werden sicherlich Bereiche wieder haben, wo wir einfach sagen, okay, die Fläche ist für die Windenergie jetzt einfach nicht nutzbar, weil die Bundeswehr da Vorrang hat. Aber Ziel müsste sein, dass eben diese Flächen so klein wie möglich werden, dass wir so viel wie möglich technische Lösungen finden, dass wir so schnell wie möglich eben wissen, können wir da weiter planen, können wir da bauen oder nicht, dass wir da eben diese bürokratischen Prozesse beschleunigen. Und ich habe da große Hoffnung, dass dieses Dialogformat uns da deutlich weiterbringen wird.
Jetzt machen wir mal einen harten Break von der Bundeswehr weg zu größeren Themen. Du hast das Stichwort Bürokratie reingeworfen. Jetzt würde ich mal auf der hohen Flughöhe Kraftwerkstrategie, INWG, Bürokratieerleichterung, was sich die Bundesregierung auf die Fahnen geschrieben hat, fragen, wo stehen wir denn da?
Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Bundesregierung jetzt wirklich langsam Tritt fasst. Dass wir den Eindruck haben, wir kommen wirklich in der Realpolitik an. So, der Wahlkampf ist jetzt doch eine Zeit her. Man muss sich nicht mehr zwangsläufig ständig von Robert Habeck abgrenzen und kommt in der Kraftwerkstrategie, du hast es angerissen, kommt man eigentlich jetzt zu den 12,5 GW, die ja unter Robert Habeck durchaus auch schon mal in der Diskussion waren. Wir merken, wir haben da, was wir immer eingebracht haben, Biomasse soll mit einbezogen werden, Speichertechnologien sollen mit einbezogen werden, in die Kraftwerkstrategie sollen da auch ihre Chance bekommen. Wir merken, das findet da Eingang, also da laufen die Diskussionen in eine ganz positive Richtung, möchte ich mal vorsichtig sagen. Im ENWG merken wir, sind ein paar Dinge reingekommen, für die wir sehr, sehr lange gekämpft haben. Das ist einmal eine deutliche Erleichterung bei der Stromsteuer. Das ist jetzt wirklich so ein Nerd-Thema. Da geht es darum, muss ich Stromsteuer zahlen, wenn meine eine Windenergieanlage, meine andere Windenergieanlage mit Strom beliefert. Wir haben immer gesagt, das, was da an Steuer rauskommt, das ist wirklich minimal, das sind Centbeträge, aber der Aufwand ist sehr groß. Da hat die Bundesregierung jetzt in dem Entwurf im ENWG eine sehr pragmatische Lösung gefunden. Auch für die Privilegierung von Großbatteriespeichern haben wir das Gefühl, dass die Regierung da auf einem guten Weg ist. Von daher habe ich jetzt wirklich so die vorsichtige Hoffnung, dass da viel, viel Gutes auch für uns bei rauskommen kann, dass wir zumindest ernst genommen werden. Ich habe das Gefühl, dass wir als Erneuerbare nicht mehr nur als Problem gelesen werden, sondern auch als Teil der Lösung. Natürlich ist da überall noch Luft nach oben. Wir denken, wir können deutlich mehr fossile Kapazitäten auch durch Flexibilitäten ersetzen. Aber es ist erstmal ein Schritt in der richtigen Richtung. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir da auch jetzt im Gesetzgebungsprozess noch eine ganze Menge erreichen können.
Zuversicht, was die konkrete Arbeit der Bundesregierung angeht. Wir haben in einer der ersten Folgen die 20 GW Gaskraftwerke erwähnt. Jetzt sind wir bei einer realistischeren Flexibilitätsstrategie und Absicherungsstrategie. Das heißt, wir laufen in die richtige Richtung und die Details müssen wir uns dann vielleicht nochmal im Podcast detaillierter angucken.
Ja, du hast jetzt gesagt, wir laufen in die richtige Richtung. Ich würde sagen, es sind erste zaghafte Schritte in die richtige Richtung. Also da ist noch viel politische Arbeit vor uns. Wir können noch nicht sagen, dass wir jetzt eine Bundesregierung haben, die mit fliegenden Fahnen alles für die Erneuerbaren tut. Aber wir haben da erste Ansätze. Wir finden da Lösungen, mit denen wir als Branche sehr gut leben können. Und daran müssen wir weiterarbeiten. Und natürlich die Details werden uns in den nächsten Jahren, bis zum Sommer nächsten Jahres soll ja das parlamentarische Verfahren auch fürs EEG laufen. Also da werden uns diese Themen sicherlich noch sehr beschäftigen.
Ja, ich freue mich auf die Diskussion über all diese Themen in den kommenden Podcast-Folgen. Dir vielen Dank, Bärbel.
Sehr gerne.
Und das war Wind Talks, der energiepolitische Podcast des BWE. Redaktion Hildi Thüring, Schnitt Julian Barnik, Artwork Christian Morave. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und im Internet unter www.wind-talks.de.